Wenn man schon ein bisschen älter ist, kann man sich trotzdem oft noch an Dinge erinnern, die manchmal Jahrzehnte zurücklegen. Irgendwelche Begegnungen, irgendetwas, was man erlebt hat und manchmal auch, was diese oder jene Person zu einem gesagt hat. Das ist einem geblieben und die Erinnerung kommt immer wieder mal. Ich habe zum Beispiel eine Erinnerung an mein Theologiestudium, das liegt 40 Jahre zurück, eine Erinnerung an einen Gastdozenten für Neues Testament. Der war schon pensioniert, ein sehr gebildeter Mann. Und er sprach einmal über den Sabbat und wie die Juden damals den Sabbat begangen haben. Im Alten Testament heißt es in den 10 Geboten, du sollst den Sabbat heiligen. Und an anderer Stelle heißt es, du sollst am Sabbat nicht arbeiten. Weder du, noch deine Frau, noch deine Kinder, dein Knecht, noch dein Vieh. Das ist, soll man sagen, eine allgemeine Anweisung und im Leben der Menschen, im Alltag entstanden immer wieder konkrete Situationen, wo sich die Juden gefragt haben, darf ich das jetzt oder darf ich das nicht? Und dann sind sie immer wieder zum Rabbiner gegangen und haben gefragt, du pass mal auf, jetzt ist diese Situation bei mir eingetreten und ich war mir nicht sicher, was darf ich jetzt und was ist verboten. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass dieser Dozent eine Episode erzählt. Da ist ein Mann, der ist am Sabbat in seinem Haus und der erfährt, dass der Nachbar sich verletzt hat und dass die Wunde verbunden werden muss. Aber der Nachbar hat jetzt keinen Verbandstoff. Er hat aber welchen. Und wenn er den nehmen würde und würde den dem Nachbar bringen, dann würde er etwas tragen und das ist Arbeit. Und nach der Auffassung mindestens einiger Rabbiner ist das verboten. Das darf er nicht. Er darf also nicht dieses Verbandsmaterial seinem Nachbar bringen. Was er aber darf, ist, er nimmt den Verbandstoff, das Verbandsmaterial, wickelt er sich um die eigene Hand, als wäre die Hand verletzt. Dann geht er zum Nachbarn, wickelt das wieder ab und verbindet ihm die Wunde. Das wäre erlaubt. Ich nehme an, ich bin nicht der Einzige, der denkt, das ist doch ein bisschen komisch, hat etwas Skurriles. Aber an diesem Beispiel wird deutlich, etwas, was auch in uns Menschen drin liegt. Manchmal entstehen Situationen, speziell wenn es schwierig wird oder bei Konflikten, dass Menschen sich im Detail wie verbeißen. Der gedankliche Horizont wird immer enger, man fokussiert sich immer mehr auf ein Detail und versucht für dieses Detail wie eine Lösung zu finden und man verliert den Überblick dabei. Man verliert das große Ganze aus dem Blick und man weiß gar nicht mehr, was ist eigentlich die Grundidee? Worum geht's eigentlich? Worum geht's eigentlich beim Sabbat? Und das war damals eine sehr zentrale Frage, mit der die Menschen beschäftigt hat. Und im Laufe der Zeit ist bei den Juden, bei den Rabbinern, sind immer mehr Schriftstücke entstanden, um das Sabbatgebot immer detaillierter auszuführen. Und jetzt kommt Jesus und er schlägt wie einen anderen Weg ein. Und dazu lese ich einen Abschnitt aus Markus 2. Und es geschah, dass Jesus am Sabbat durch die Kornfelder ging und unterwegs begannen seine Jünger Ähren zu raufen. Und die Pharisäer sagten zu ihm, schau her, warum tun sie, was am Sabbat nicht erlaubt ist? Und er sagt zu ihnen, habt ihr nie gelesen, was David tat, als er Mangel litt und hungrig war und auch seine Gefährten? Wie er in das Haus Gottes hineinging zur Zeit des hohen Priesters Abiatar und die Schaubrote aß, die niemand essen darf, außer den Priestern. Und wie er davon auch seinen Gefährten gab. Und Jesus sagt zu ihnen, der Sabbat ist um des Menschen willen geschaffen, nicht der Mensch um des Sabbats willen. Also, der Menschensohn ist Herr auch über den Sabbat. Wie schon erwähnt, die Menschen kamen immer wieder zu den Rabbinern und fragten, du, darf ich das am Sabbat oder darf ich das nicht? immer mit konkreten Situationen, mit einem konkreten Fall, und Fall heißt auf Lateinisch Kasus, und bei den Juden ist so eine sogenannte Kasuistik entstanden, wo immer wieder nicht nur diskutiert, sondern aufgeschrieben wird, wenn die Situation so und so und so ist, dann darfst du das, wenn sie so und so und so ist, darfst du das nicht. Das ist, die Neigung dazu ist auch sehr menschlich. Viele Menschen möchten gerne genau wissen, was ist jetzt richtig und was ist falsch, was ist erlaubt und was ist verboten. Das ist sehr menschlich. Und darum gab es diese immer länger werdenden Schriftstücke der Rabbiner, die man heute noch zu einem guten Teil nachlesen kann. Das Problem bei diesen immer länger werdenden Schriftstücken oder bei diesen Listen, wo einer auf der einen Seite steht, was erlaubt ist, und auf der anderen, was verboten ist, das Problem ist, diese Listen werden mit der Zeit immer länger, immer länger, immer länger. Und das andere Problem ist, die Rabbiner waren sich untereinander alles andere als einig, was jetzt erlaubt und was verboten ist. Da gab es die offeneren, die toleranteren, die nachsichtigeren, und dann gab es die engeren, die konservativen, man könnte auch sagen die sturen. Und Jesus beschreitet hier wie einen anderen Weg. Und wir lesen hier von einer Geschichte, dass Jesus mit seinen Jüngern am Sabbat unterwegs war. Und gemäß der damaligen vorherrschenden Meinung gab es auch dafür eine Vorschrift, wie weit darf man am Sabbat gehen. Das steht nicht im Alten Testament. Und so ein Sabbatweg, das war etwas weniger als 1 Kilometer. Ich vermute aber, dass Jesus hier mit seinen Jüngern nicht einen Sabbatspaziergang gemacht hat, sondern die waren schlicht unterwegs von einem Ort zum anderen. Und auf diesem Weg, auf dieser Wanderung, haben sie Hunger bekommen. Und ich denke, gehe davon aus, die hatten richtig Hunger. Wenn man eine Weile unterwegs ist, bekommt man richtig Hunger. Das war nicht so, dass sie dachten, ja, jetzt ist es etwas schwierig, das war jetzt schön, man hat ein bisschen etwas. Ich gehe davon aus, die hatten richtig Hunger. Und was haben sie gemacht? Sie kommen an einem Getreidefeld vorbei und sie nehmen von den Ähren und befreien sie von die Körner von der Spreu und essen die. Das ist nicht sehr schmackhaft, aber wenn man richtig Hunger hat, ist das doch wenigstens etwas, um dem Körper Energie zuzuführen. Das war grundsätzlich erlaubt, denn wir müssen uns vorstellen, zur damaligen Zeit, da gab es weder Mikro noch Coop, es gab kaum oder keine Restaurants, geschweige denn ein Takeaway, wo man sich schnell etwas holen konnte. Und vom Alten Testament war es erlaubt, wenn du unterwegs bist und du gehst am Feld eines anderen vorbei, dann darfst du mit den Händen dir etwas nehmen, aber jetzt nicht damit grob mit der Sichel reinfahren und im größeren Stil ernten. Das war verboten. Und jetzt geht es um die Frage, was grundsätzlich erlaubt ist, ist das auch am Sabbat erlaubt? Und die Pharisäer waren der Meinung, ja, wenn du das machst, dann erntest du arbeitest und das ist verboten. Und sie stellen Jesus zur Rede und sagen, warum tun deine Jünger etwas, was am Sabbat nicht erlaubt ist? Und dieser Vorwurf hat auch eine juristische Komponente. Denn wenn man jemand wegen eines schweren Vergehens oder Verbrechens anklagen wollte, musste man ihn vorher verwarnen. Man musste klar machen und ihm auch bewusst machen, was du da machst, ist verkehrt, damit man ausschließen konnte, dass er das aus Versehen getan hat, weil er es nicht gewusst hat. Und darum wird Jesus hier zur Rede gestellt, bist du dir bewusst, dass das, was deine Jünger tun, dass das verboten ist am Sabbat? Das ist Arbeit, das ist nicht zulässig. Und Jesus nimmt Bezug auf eine Geschichte im Alten Testament. David war eine Zeit lang ein gefeierter Heerführer von Saul, aber dann ist er in Ungnade gefallen. Und David hat gewusst, jetzt muss ich verschwinden, ich muss untertauchen, sonst ist mein Leben in Gefahr. Und er verschwindet vom Hof des Königs Saul, das wussten damals wahrscheinlich noch nicht sehr viele Menschen, zusammen mit ein paar wenigen Gefährten. Und er ist unterwegs und auch wiederum eine Notsituation, sie haben Hunger, sie haben richtig Hunger. Weit und breit kein Mikro, kein Coop, kein Restaurant, kein Takeaway. Und sie gehen dort zur Stiftshütte und fragen den Priester, hast du für uns etwas zu essen? Und der Priester sagt, leider nein. Leider nein, man hat damals das Essen produziert, vorwiegend, was man konsumiert hat. Kühlschränke gab es auch noch nicht, wo man etwas rausnehmen konnte. Dann sagt der Priester, es gibt nur die Schaubrote, die dort, wie das Gesetz es vorschreibt, auf dem Tisch liegen und die einmal in der Woche ausgewechselt werden. Und wenn man sie wegnimmt, dann durften nur die Priester diese Brote essen. Und der Priester sagt, ich habe leider nur diese Brote. Aber er erkennt auch, hier ist eine Notsituation. Sagt, also gut, dann nimm sie für dich und für deine Männer. Eigentlich verboten. Aber es war eine Notsituation. Und Jesus macht damit deutlich, es ist eine Notsituation und daran veranschaulicht er den Grundsatz, der Sabbat ist für den Menschen da und nicht der Mensch für den Sabbat. Der Sabbat soll dem Menschen dienen und nicht der Mensch dem Sabbat. Und es geht nicht darum, dass man ein Regelwerk schafft, das für den Menschen ein immer engeres Korsett zu einem Korsett wird, dass man fast nicht mehr leben und fast nicht mehr atmen kann, um all die Bestimmungen, die zu einem allergrößten Teil sich die Menschen ausgedacht haben, um den Sabbat einzuhalten. Und Jesus weist hier zurück auf die ursprüngliche Situation in der Schöpfung und sagt, die Idee des Sabbats ist, dass sie dem Menschen dient und nicht umgekehrt. Und dann geht er noch einen Schritt weiter und sagt, also ist auch der Menschensohn Herr über den Sabbat. Und damit meint er sich selbst. Und ich gehe davon aus, das haben die Pharisäer geahnt oder sogar verstanden. Jetzt spricht er von sich selbst und Jesus stellt sich über den Sabbat. Und wenn wir die Evangelien lesen, sehen wir, dass gerade bei der Frage des Sabbats Jesus immer und immer wieder in Konflikt kam mit den Pharisäern und Schriftgelehrten. Das ist bei Markus gerade hier anschließend in dem nächsten Bericht. Jesus geht in die Synagoge und dort ist ein Mann mit einer verkümmerten Hand. Und alle beobachten Jesus und alle wollen wissen, was macht er jetzt? Was macht er jetzt? Am Sabbat in der Synagoge eine sehr spezielle, eine exponierte Situation. Und sie haben nach einem Grund gesucht, Jesus anzuklagen. Sie haben gewartet, wenn er jetzt was Verbotenes macht, dann haben wir einen Anklagepunkt gegen ihn. Und Jesus sagt zu den Menschen mit dieser verkümmerten Hand, komm nach vorne. Hier mitten in den Raum. Alle sollen es sehen. Komm in die Mitte. Und Jesus fragt die Pharisäer, die Schriftgelehrten, ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses zu tun, Leben zu retten oder zu vernichten? Sie aber schwiegen. Und dann kommt ein sehr spezieller Satz, die jungen Menschen würden sagen, ein krasser Satz. Voller Zorn schaute Jesus sie an. Voller Zorn. Einer nach dem anderen, betrübt über die Verstocktheit ihres Herzens und sagte zu den Menschen, streck deine Hand aus. Und er streckte sie aus und seine Hand wurde wiederhergestellt. Da gingen die Pharisäer hinaus, fassten zusammen mit den Herodianern sogleich den Beschluss, ihn umzubringen. So weit war der Konflikt schon eskaliert, dass sie sagten, der Mann muss sterben. Das ist ein Gesetzesübertreter, ist ein ganz gefährlicher Mann. Der muss sterben. Wenn ich der Kommunikationsberater von Jesus gewesen wäre, hätte ich gesagt, du Jesus, das hätte man eleganter lösen können, weniger konfliktär. Du siehst den Mann mit der vertrockneten Hand, die hatte der schon wahrscheinlich geraume Zeit. Du hättest ihm nach dem Synagogengottesdienst sagen können, pass auf, wir gehen schnell da hinten hinter den Busch, wo uns niemand sieht, oder hätte sagen können, komm doch heute Abend, wenn die Sonne untergegangen ist, dann ist der Sabbat vorbei. Das hätte man eleganter lösen können, damit es hier nicht so eskaliert wäre. Aber wir sehen hier, Jesus hat den Konflikt nicht nur in Kauf genommen, er hat ihn regelrecht gesucht. Und macht damit deutlich, dass er hier in der Frage vom Sabbat einen anderen Weg geht, als den der Pharisäer und Schriftgelehrten. Und das haben sie verstanden. Und waren überzeugt, dieser Weg, Jesus, den du da einschlägst, das ist der falsche Weg. Und so haben sich die Fronten schon relativ bald sehr stark verhärtet. Wenn wir in die Gegenwart gehen, in unsere Situation, wir feiern nicht den Sabbat, sondern den Sonntag. Der Sabbat, das wäre unser Samstag, der siebte Tag, mit dem Bezug auf die Schöpfung. Am siebten Tag ruhte Gott von allem, was er geschaffen hatte. Christen feiern fast von Anfang an den Sonntag, den Tag der Auferstehung Jesu, den Tag nach dem Sabbat. Die Frage, was ist jetzt richtig, der Samstag oder der Sonntag als Ruhetag, ist für mich ehrlich gesagt unerheblich, sondern es kommt darauf an, dass es einen Ruhetag gibt. Das ist wichtig. In unserer Zeit ist weniger das Problem, dass wir ein immer länger werdendes Regelwerk haben, was ist erlaubt, was ist verboten und speziell die Liste dessen, was verboten ist, dass die immer länger wird, sondern heutzutage scheint mir eher das Problem zu sein, dass die Menschen die ganz große Freiheit suchen, auch Christen, weil sie sich fragen, ja Moment, da steht nirgends, dass das verboten ist. Und ich gehe mal davon aus, dass ganz viele Menschen und speziell auch ganz viele Christen gar nicht intensiv darüber nachdenken, was ist jetzt hilfreich, nützlich und zulässig am Sonntag und was eher nicht. Und jeder entscheidet hier eher intuitiv, gemäß seinen persönlichen Präferenzen, also muss doch wohl hier nicht so gesetzlich sein. Und das führt je nachdem auch zu interessanten oder komischen Erscheinungen. Keine Angst, ich möchte keine neue Kasuistik aufstellen. Ich möchte nicht, komme nicht mit einer neuen Liste, was erlaubt und was verboten ist. Aber ich möchte euch mit dem, was ich euch hier weitergebe, ich möchte euch zum Nachdenken anregen. Ausgehend von der Frage, wozu ist der Ruhetag eigentlich da? Und wie schon angedeutet, es gab da auch nicht nur in der Gegenwart, auch in der Geschichte manchmal skurrile Erscheinungen. Ein kurzes Beispiel aus der Anfangszeit der Industrialisierung. Als langsam die Maschinen aufkamen, durch Dampf angetrieben, später durch Strom, entstanden die Fabriken und viele Menschen strömten vom Land in die Städte in der Hoffnung, dass sie es dort besser haben als auf dem Land. In der Hoffnung, der Armut entfliehen zu können. Und damals gab es noch keine 5-Tage-Woche. Es gab auch keine 6-Tage-Woche. Sondern die Menschen haben 7 Tage in der Woche gearbeitet. Und in einem Buch habe ich gelesen, in einer Region in Deutschland, wo es viele Christen gab, die frommen Fabrikanten in der Region Wuppertal, das wäre Nordrhein-Westfalen, sie gingen am Sonntag in den Gottesdienst, während ihre Angestellten in die Fabrik gingen. Das ist speziell. Wenigstens aus unserer Optik heraus. Wir wissen nicht, was die sich dabei gedacht haben. Aber so ist es gewesen. Für uns wahrscheinlich eher unverständlich. Ihr geht in den Gottesdienst, ihr singt die wunderschönen Lieder und eure Mitarbeiter müssen am Sonntag arbeiten und in der Regel für einen Hungerlohn. Anders kann man das nicht sagen. Worum geht es am Sonntag, am Ruhetag? Der Sonntag ist ein Tag der Ruhe und der Entspannung, aber nicht der Faulheit. Also es geht nicht darum, dass wir am Sonntag stundenlang einen Fernsehfilm nach dem anderen schauen und fast von dem Bildschirm nicht wegkommen. Es ist nicht die Idee, dass man mit dem Tablet irgendwo sitzt und quasi ein YouTube-Filmchen nach dem anderen schaut, denn manchmal, wenn man auf die Uhr schaut, staunt man, wie viel Zeit vergangen ist. Man hat ja nur so kurze Filmchen gesehen. Oder dass man mit dem Handy auf dem Sofa liegt und gefangen in der Dopaminfalle von Social Media einfach den Sonntag verbringt. Das ist nicht die Idee. Nicht, dass man keinen Film sehen darf, aber der Sonntag ist ein Tag, der den Rhythmus der übrigen Tage unterbricht, damit ich mich entspannen kann. Das ist der Tag, wo ich nicht ständig auf die Uhr schauen muss, oh, jetzt habe ich noch eine Viertelstunde Zeit und dann muss ich dorthin. Ich bin viel, viel weniger oder gar nicht fremdgesteuert. Es gibt kaum jemand anderen, der mir sagt, was ich jetzt tun muss. Ich komme heraus aus dem Modus des Funktionierens, des ständigen Pflichterfüllens und so weiter. In gewisser Hinsicht kann man am Sonntag wie die Uhr auf die Seite legen, das ist vielleicht bezogen auf den Gottesdienst ein bisschen schwierig, aber sonst, ich schaue nicht ständig auf die Uhr und frage mich, wie viel Zeit habe ich jetzt noch für das und dann muss ich das machen und dann muss ich dort sein. Und bei den Juden war der Sabbat auch nicht nur ein Ruhetag, sondern ein Tag, den man gefeiert hat, den man zum Teil auch mit einem großzügigen Essen gefeiert hat. Scheinbar gab es auch solche, die haben extra am Tag vorher weniger gegessen, damit sie richtig Hunger hatten und dann das gute Essen genießen konnten. Der Sonntag, ein Tag der Ruhe, aber ja, gibt es auch Dinge, wo wir heute sagen könnten oder müssten, ja, eher nicht. Das, so, das ist nicht gedacht, dass man das am Sabbat macht. Ich weiß nicht, ob ein Landwirt hier anwesend ist. Wer Landwirtschaft hatte oder hat, der weiß, wenn man Tiere im Stall hat, die haben auch am Sonntag Hunger, die muss man füttern. Und wenn einer Milchvieh hat, muss er die Kühe melken, zweimal am Tag sogar. Ich persönlich hätte auch Verständnis dafür, das stellen wir uns vor, es ist Sommer, der Bauer hat gemäht, damit das Gras trocknet und er es als Heu hereinnehmen kann und es ist Sonntag, wunderschönes Wetter und das Heu ist trocken. Und der Wetterbericht sagt, ab morgen regnet es. Wird alles wieder nass. Dann hätte ich Verständnis, dass der Bauer sagt, okay, das ist eine Notsituation, ich mache eine Ausnahme, ich hole heute das Heu herein. Wofür ich weniger Verständnis hätte, ist, wenn ein Bauer am Sonntag pflügt. Denn das Pflügen ist jetzt wirklich weniger zeitkritisch als das Heu, das trocken sein muss. Ich gehe davon aus, wir sind alle froh, dass es Spitäler gibt, die auch am Sonntag geöffnet haben. Wo nicht einfach die Türen geschlossen sind und steht morgen ab 6 Uhr oder 8 Uhr wieder geöffnet. Und wenn man die Medaille umdreht, dann kann man eigentlich auch nichts wirklich dagegen haben, dass es Christen gibt, die im Spital arbeiten, die auch am Sonntag arbeiten und auch am Sonntag für die Kranken da sind und für die Menschen, die Pflege brauchen, auch im Altersheim etc. Und jeder, der am Sonntag in ein Restaurant essen geht, nimmt dafür die Dienstleistung der Mitarbeitenden in Anspruch, die am Sonntag arbeiten. Und aus meiner Sicht ist es dann fair, wenn man sagt, okay, auch wenn du Christ bist und in einem Restaurant arbeitest, ja, dann musst du halt ab und zu am Sonntag arbeiten. Aber dann solltest du einen anderen Tag zum Ruhetag machen, wenn es jetzt nicht der Sonntag ist. Das ist dann deine Verantwortung, dass du dich dort, ja, wie schützt und dass du schaust, dass du zu deiner Ruhe kommst. Oder wie ist es mit Lernen, Schüler, Studenten? Darf man am Sonntag lernen? Ich persönlich habe es eigentlich, so gut es geht, vermieden, am Sonntag zu lernen. Denn irgendwo gehört Lernen auch in die Kategorie Arbeit. Ich muss fokussiert und konzentriert und diszipliniert etwas tun. In dem Fall lernen. Es gab auch hier und da Notsituationen, wenn ich zum Beispiel Freitag oder Samstag ging es mir gesundheitlich nicht gut, halbwegs krank und ich habe gewusst, wenn ich jetzt versuche zu lernen, dann bringt das nicht viel. Dass ich sage, okay, eine Notsituation, vielleicht war eine Prüfung anstehend, jetzt verschiebe ich den Ruhetag auf den Samstag. Aber das ist eine Notsituation, eine Ausnahme. Wie ist es mit Einkaufen? Bald kommt der Dezember, dann haben Einkaufszentren oder in Zürich in der Innenstadt und haben die Läden am Sonntag geöffnet. Kann man in aller Ruhe seine Weihnachtseinkäufe tätigen. In aller Ruhe eher in Anführungszeichen. Es ist keine Ruhe dann und es ist auch dann kein Ruhetag. Und ich würde sagen, so ist der Ruhetag nicht gedacht gewesen. Wie ist es mit Online-Shoppen? Digitec, Galaxus und eBay am Sonntag, wunderbar, kann man da recherchieren und Preise vergleichen und dann tack. Aber auch da würde ich sagen, dafür ist der Sonntag eigentlich nicht da. Wie gesagt, ich möchte keine neue Kasuistik weitergeben, aber denkt dann mal darüber nach. Es ist eine geraume Zeit her, da kam am Samstag die Wettervorhersage für den Sonntag und dann weiß ich noch, wie der Redaktor dort sagte, ja, morgen ist es trüb, kalt und nass, ungefähr so wie heute. Und dann kam der spezielle Satz, ein Sonntag, um die Steuererklärung auszufüllen. Soll man am Sonntag die Steuererklärung ausfüllen? Eben trüb, nass, was Watch mache. Würde ich auch sagen, nein, lieber an einem anderen Tag. Dafür ist der Sabbat nicht da. Es ist interessant, ich habe es erwähnt, wie Jesus gerade in der Frage des Sabbats den Konflikt sucht. Und das führte dann auch zu immer größer werdenden Schwierigkeiten. Nicht nur beim Sabbat hat er den Konflikt gesucht. Wir lesen, dass er einmal in der Synagoge in Nazareth war und die Zuhörer waren so wütend über ihn. Sie haben ihn gepackt, führten ihn an einen hohen Abgrund und sie waren entschlossen, aus ihrer Wut heraus ihn hinunterzustürzen, dass er stirbt. Aber es heißt, Jesus ging durch sie hindurch, durch ihre Reihen hindurch, seine Zeit, seine Stunde war noch nicht gekommen. Wir lesen, dass er manchmal nicht nach Jerusalem gegangen ist, auch um sich selbst zu schützen. Wir lesen, dass er im Tempel war, mit den Menschen gesprochen hat und es entstand wieder ein Konflikt und Jesus tauchte unter. Er tauchte unter in der Masse, seine Stunde war noch nicht gekommen. Aber dann lesen wir am Ende der Evangelien, als sie das Passafest feiern, wo Jesus seinen Jüngern andeutet, sie haben nicht verstanden, was er genau damit meint. Jetzt kommt die Stunde, wo ich verhaftet werde. Und dann nimmt er sie mit nach Gethsemane und er wusste, jetzt ist die Stunde da und da ist er nicht untergetaucht. Er ist nicht weggelaufen, er hat sich nicht davor gedrückt. Er hat sogar im Gebet mit seinem Vater im Himmel gerungen und sagt, Vater im Himmel, muss das jetzt sein? Muss ich diesen Kelch austrinken, diesen bitteren Kelch, als Metapher, als Bild für das unvorstellbare Leid? Und eigentlich war ihm klar, nein, es gibt keinen anderen Weg. Und Jesus sagt nicht, mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Und dann ist Jesus diesen Weg gegangen. Man hat ihn verhaftet, man hat ihn verhört, zu Unrecht angeklagt und verurteilt. Und man kann sich fragen, wieso hat Jesus immer wieder diesen Konflikt riskiert oder ihn sogar gesucht mit den Pharisäern und Schriftgelehrten? Ich denke, zum einen wollte er klar machen, was ist das Evangelium? Was sind die Konturen des Evangeliums? Und welche Freiheit gewährt uns Gott? Freiheit nicht im Sinne von, du kannst tun und lassen, was du willst. Aber welchen Raum der Freiheit gewährt dir Gott? Und auf der anderen Seite, auch um deutlich zu machen, was im menschlichen Herzen alles drin ist. Das ist hier offenbar geworden. In der Wut, wo die Menschen sich entschließen, der muss sterben. Und sie erkennen gar nicht, wen sie vor sich haben. Sie erkennen es nicht. Und sie dachten, als Jesus dort am Kreuz zum letzten Mal ausgeatmet hat, nachdem er stundenlang gelitten hat, jetzt haben wir gewonnen. Jetzt haben wir gewonnen. Jetzt ist der Tod. Jetzt ist es vorbei. Und sie merken nicht, was da passiert ist. Sie erkennen nicht die Bedeutung von Golgatha, dass Jesus freiwillig gestorben ist und nicht, weil sie es wollten, dass Jesus für sie gestorben ist, für sie, die ihn umgebracht haben und dass Jesus damit den Weg zu Gott frei gemacht hat, die Menschen, damit Menschen mit Gott versöhnt werden, damit Menschen Gott kennenlernen und den Weg erkennen, den Gott für ihr Leben bereit hat, ein Weg in der inneren Freiheit. Ein Weg, der nicht mit dem Tod endet auf dieser Erde, sondern weitergeht, dass wir in aller Ewigkeit bei Gott sein können. Das haben sie nicht erkannt. Sie hatten sich verrannt in ihrer Gegnerschaft und Feindschaft gegenüber Jesus, überzeugt, das ist ein Irrlehrer, und ganz vieles nicht erkannt, weder über sich selbst noch darüber, wer Jesus ist. Fairerweise muss man sagen, in der Apostelgeschichte wird immer wieder erwähnt, dass immer mehr Schriftgelehrte und Pharisäer mit der Zeit sich dann Jesus zugewandt haben. Aber jetzt, wozu ist der Sonntag, der Ruhetag eigentlich da? Uns hat mal jemand gesagt, der Sonntag ist der Tag der Verbundenheit. Das ist ein sehr zentrales Anliegen und Motiv des Sonntags. Erstens Verbundenheit mit mir selbst, Verbundenheit mit anderen Menschen und Verbundenheit mit Gott. Der Sonntag als Ruhetag ist der Tag, wo ich nicht gejagt bin, wo ich nicht oder viel, viel weniger fremdbestimmt bin. Ich weiß, bei einer Familie mit kleinen Kindern ist das ein bisschen schwierig. Da sagen die, je nachdem was läuft, wenn sie Hunger haben und wenn sie Betreuung oder Pflege brauchen. Aber grundsätzlich der Sonntag ein Tag der Ruhe für meinen Körper, für meine Seele, für meinen Geist. Ich komme heraus aus dem Modus des Funktionierens, speziell die, die noch im Erwerbsleben sind. Montag bis Freitag musst du arbeiten, Samstag ist dies oder jenes zu erledigen, einkaufen, im Haus etwas zu putzen, etwas aufzuräumen, etwas zu reparieren. Aber der Sonntag ist der Ruhetag. wo mein Körper zur Ruhe kommt, wo meine Seele zur Ruhe kommen darf, wo ich meine Seele fragen darf, du, wie geht's dir eigentlich? Von Montag bis Freitag bis Samstag sind viele, speziell die noch erwerbstätig sind oder mit kleinen Kindern, man ist wirklich in einem Modus des Funktionierens. Jetzt muss ich noch das machen, dann muss ich das machen, dann muss ich das machen. Und oft stellt sich keine Frage, möchtest du das jetzt, hast du Lust dazu? Du musst einfach. Aber am Sonntag habe ich Zeit für Ruhe. Ich kann meine Seele fragen, wie geht's dir eigentlich? Bist du ruhig und zufrieden? Bist du aufgewühlt? Bist du gestresst? Bist du ängstlich? Bist du wütend oder zornig? Es ist der Tag, wo ich mit meiner Seele in Kontakt kommen kann und wo auch meine Seele zur Ruhe kommen kann. Wir haben es gehört, die Friedfertigen, sie werden Gottes Kinder heißen. Und ich weiß nicht, was die Nachrichten in den Medien, was die mit euch machen. Und je nachdem wühlt einen das auf, es verunsichert einen, es macht Angst, es macht wütend. Wie willst du ein Friedensstifter sein, wenn du innerlich so aufgewühlt bist, wenn du so zornig bist oder so ängstlich? Wie willst du ein Friedensstifter sein? Ich weiß nicht, wie das gehen kann. Ich entspanne mich, ich höre auf mich selbst, komme zur Ruhe. Der Sonntag als Tag der Verbundenheit mit anderen Menschen, das bezieht sich nicht nur auf die Kernfamilie, Eltern und ihre Kinder, speziell bei erwachsenen Menschen auch die Verbundenheit mit den eigenen Eltern, die vielleicht nicht gerade in der Nachbarschaft wohnen, Verbundenheit mit Verwandten, Verbundenheit mit Freunden, mit Nachbarn, in der Gemeinde. Ich habe mehr Zeit, um mit anderen zusammen zu sein, Beziehungen zu pflegen, zu vertiefen und die Verbundenheit zu pflegen. Das ist in unserem Zeitalter des Individualismus ungeheuer wichtig. In den großen Städten haben wir mehr als ein Drittel der Haushalte sind Einpersonenhaushalte. In einem Zeitalter des Individualismus, wo die Leute sagen, ich möchte das machen, was ich will, bleibt die Verbundenheit für immer mehr Menschen auf der Strecke. Und immer mehr Menschen sind mehr allein, als sie wollen und als ihnen gut tut. Meine Beobachtung ist da, wo Menschen viel zu sehr alleine sind und ihren eigenen Weg gehen, wird es je nachdem für sie immer schwieriger, sich auf andere Menschen einzulassen, auf andere Menschen Rücksicht zu nehmen. Und viele, ich will das nicht pauschalisieren, aber viele durchlaufen dann manchmal eigenartige Entwicklungen. Und viele Menschen leiden auch. Es ist eine Weile her, wo eine Frau ungefähr in meinem Alter sagte, Single, Christ, sie sagt, der Sonntag ist für mich der schlimmste Tag der Woche. Ich gehe in den Gottesdienst, wir singen, hören auf die Predigt, nach dem Gottesdienst tauscht man noch ein wenig aus und irgendwann löst sich das dann auf und sie weiß, die Familie, die gehen jetzt und die machen miteinander etwas. Dort haben vielleicht 2, 3, 4 Leute miteinander abgemacht und machen etwas und dann bin ich noch da. Was mache ich? Und es gibt auch in christlichen Gemeinden nicht nur Menschen, die allein sind, sondern die einsam sind. Und das ist tragisch. Der Sonntag, ein Tag der Verbundenheit, wo wir uns auch überlegen können, wo gibt es Menschen in meinem Umfeld, mit denen ich Verbundenheit pflegen will am Sonntag. Und das Dritte, Verbundenheit mit Gott. Und das beschränkt sich nicht nur auf den Gottesdienst. Und viele Gemeinden haben das erlebt, dass durch die Corona-Krise, als Gottesdienste eine Zeit lang verboten waren, da haben auch Christen ganz neue Freiheiten entdeckt. Und sie wussten, ich muss nicht um 9:30 oder 10:00 im Gottesdienst sein und dann redet man noch und dann ist man 12:00 vielleicht oder 12:30 wieder zu Hause und dann hat man noch einen halben Tag, den man gestalten kann. Nein, man kann ausschlafen, in aller Ruhe frühstücken oder schon früh aus dem Haus eine Wanderung machen bei schönem Wetter. Und manche, die haben sich gesagt, ja gut, jetzt gibt es wieder Gottesdienste, aber diese Freiheiten möchten wir nicht mehr missen. Hier und da passiert das, dass Leute auf Social Media, auf WhatsApp irgendetwas posten. 10:30 am Sonntag, ungefähr um diese Zeit, sind sie irgendwo in den Bergen, während sie sonst im Gottesdienst saßen. Ich sage jetzt nicht, dass man das nicht darf, dass das verboten ist. Aber der Sonntag ist auch der Tag der Verbundenheit mit Gott, wo ich mehr Zeit habe für die Beziehung mit ihm, wo ich vor ihm zur Ruhe kommen kann. Es beschränkt sich nicht auf den Gottesdienst, sondern man kann auch zu Hause ein gutes christliches Buch nehmen und in aller Ruhe lesen. Am besten die Uhr auf die Seite legen, nicht, jetzt habe ich noch eine Viertelstunde, jetzt habe ich noch 10 Minuten. In aller Ruhe. Oder Bibeltexte, längere Abschnitte lesen oder einen einzelnen Text darüber meditieren, zur Ruhe kommen, das auf sich wirken lassen, das in sich eindringen lassen. Mit Gott ins Gespräch kommen und nicht nur die eigene Fürbitteliste durchgehen. Ich sage nicht, dass das falsch ist, aber der Sonntag bietet die Chance, um mit Gott ins Plaudern zu kommen. Mit Gott das zu teilen, was einen beschäftigt in der Tiefe des eigenen Herzens, was einen bedrückt, was einen froh macht. Vor Gott ruhig werden, ihn anschauen und mehr erkennen, wer er ist. Und dass es um mehr geht, als nur um Regeln einzuhalten und auch die Liebe Gottes auf sich wirken zu lassen. Die Beziehung zum lebendigen Gott zu vertiefen. Und ich würde sagen, damit machen wir ihm die größte Freude. Wenn wir uns diese Zeit nehmen, wenn wir die Beziehung zu ihm vertiefen, wenn wir auch mit ihm das besprechen, was wir nicht verstehen, was uns Mühe macht, wenn wir mit ihm unsere Zweifel, unsere Ängste besprechen und dann auch hören, was er uns zu sagen hat. Der Sonntag als ein Tag der Verbundenheit. Und jeder von uns ist aufgefordert, sich zu überlegen, wie gestalte ich jetzt meinen Sonntag? Wo sage ich ganz bewusst, nein, das mache ich am Sonntag nicht. Und man muss nicht immer gerade sagen, weil ich es nicht mache, darfst du es auch nicht. Dann rutscht man je nachdem auch wieder in eine Gesetzlichkeit hinein. Aber jeder eigenverantwortlich entscheidet, was tue ich am Sonntag und was tue ich ganz bewusst nicht, um Zeit zur Ruhe und zur Verbundenheit zu haben. Der Sonntag, ein wichtiger Tag, den wir brauchen und der auch für unsere Gesellschaft sehr wichtig wäre. Die Ruhe, die Entspannung, die Verbundenheit. Ich lade euch ein, einen Moment still zu sein, wo sich jeder überlegen kann, was heißt das jetzt für mich, was nehme ich mit, wo Gott auch die Möglichkeit hat, dir einen Impuls zu geben, dir etwas aufs Herz zu legen, etwas, was du weiter bedenken sollst oder irgendetwas, was du ganz konkret tun könntest. Nehmen wir uns einen Moment Zeit der Stille. Allmächtiger, dreieiniger Gott, wir danken dir, dass du uns nach 6 Tagen einen Ruhetag schenkst. Und danken dir für das Gebot, an diesem Tag nicht zu arbeiten, sondern uns zu entspannen. Danke für dieses große Geschenk. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst zu erkennen, was uns im Blick auf die Gestaltung dieses Tages, was uns gut tut und was uns nicht gut tut. Hilf uns, diesen Ruhetag so zu begehen, dass er uns stärkt, dass er uns erfreut, dass wir zur Ruhe kommen, um uns nachher wieder den Anforderungen des Alltags stellen zu können. Hilf, dass wir diesen Tag als Tag der Verbundenheit erleben können, mit uns selbst, untereinander und auch mit dir. Dass er unser Leben bereichert, dass er uns stärkt und zeige uns auch, wo wir andere Menschen einbeziehen können und sollen in diese Verbundenheit. Menschen, die allein sind, die einsam sind, denen es nicht gut geht. Leite uns durch deinen guten Geist, gib uns die Kreativität, die wir brauchen. Ich bitte dich, dass dieser Tag, der heutige, aber auch jeder Sonntag, der kommt, für uns zum Segen wird. Und dass wir dich dadurch besser kennenlernen, deine Liebe sich in uns ausbreiten kann und wir noch mehr etwas sein können zu deiner Ehre, zu deiner Herrlichkeit. Amen.